Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Heute geht es um drei Dinge, bei denen der Kopf offenbar gegen den Bauch verliert. Fußball, Werbung und Pizza. Meine Herren, seid ihr bereit? Bei diesen drei Themen seid ihr doch sofort wach, oder?
Absolut. Schön, dass wir wieder diskutieren heute.
Das Beste. Das Beste.
Vorher wird immer geschimpft und währenddessen sind dann doch alle begeistert. Also viele von uns werden sich da durchaus wiedererkennen, ich mich auf jeden Fall. Ich sag mal Eurovision Song Contest, Oktoberfest, Karneval, manche sind schon im Vorfeld von Weihnachten genervt. Und jetzt die WM. Jeder guckt natürlich. Daran konnte dann auch der Anruf von Trump bei Infantino nichts ändern. Ihr erinnert euch, rote Karte für das US-Team und dann wurde der Spieler doch begnadigt. Jetzt aber an euch beide mal die Frage. Warum sind wir Menschen eigentlich so, dass wir immer so viel rumnüllen? Besonders am Anfang und vorher, bevor noch irgendwas passiert ist und am Ende ist dann doch alles gut.
Ja, diese Groß-Events, die haben eben eine mediale Eigendynamik, dass man sich dem nicht entziehen kann. Also es ist überall in den Medien präsent, alle reden darüber. Dann haben die eben halt auch diesen Startpfiff, dass es hier losgeht bei dem Spiel. Und heute Abend ist mal wieder Deutschland, da geht's um Weiterkommen oder nicht. Die ganze Nation fiebert mit. Und dieses ganze Programm, das ist halt unwiderstehlich.
Ja, aber auf deine Frage, Marcel, warum wird im Vorfeld immer genölt? Das hat auch psychologische Funktion. Ich investiere weniger emotional. Und wenn ich ein potenzielles Scheitern eines Events, wo ich mich darauf freue, vorwegnehme, kann ich nicht enttäuscht werden. Das heißt, das Nölen im Vordergrund hat auch immer so einen emotionalen Schutz. Deswegen wird so viel gemotzt. Am Ende ist es dann ganz schön. Aber was Dirk sagt, vorurteilt der Kopf und dann übernimmt der Bauch und dann lässt man sich mitreißen und so.
Aber Thomas, das ist eine Schutzfunktion, dass ich mich im Grunde wappne, dass ich am Ende, falls ich enttäuscht bin, kann ich sagen, habe ich doch gleich gesagt.
Ja, also Dirk und ich, wir haben eine große Studie gemacht zur Marke Deutschland.
Ja.
Und da haben wir zwei Typen rausgearbeitet. Und einen, der gerade dominiert in Deutschland, den haben wir bewusst so ein bisschen sperrig genannt, die Selbstschutzpessimisten. Also der Pessimist investiert weniger in die Zukunft, er schützt letztlich seine Würde. Und man kann auch sagen, der Pessimist gibt ja eine große Tradition in Deutschland, der Kulturpessimisten, die haben auch immer recht. Also du kannst nicht enttäuscht werden, du schützt dich damit. Indem du pessimistisch bist, ja, hast du nicht die tolle Vorerwartung und die Freude und kannst dann grob enttäuscht werden, sondern du weißt schon vorher, du kannst ja nur positiv überrascht werden, weil es besser wird.
Ja, ich sag's jetzt ein bisschen selbstironisch. Ich schätze mich auch als Kulturpessimisten ein.
Psychologenkrankheit.
Es hat auch eine andere Seite. Ich finde schon, da ist ein Stück weit berechtigte Kritik an so den Organisationsstrukturen, ja, insbesondere der FIFA, und dass die Leute auch im Vorfeld nochmal stärker reflektieren, geht das da alles sauber zu? Und wir haben da ja diese ewigen Skandale rund um die FIFA-Bestechungen, Gelder, die da auch privat eingesackt werden und auch so ein Luxusgehabe, so ein Infantino mit Privatjet, der da ständig rumfliegt. Und da, glaube ich, regen sich die Leute auch ein Stück weit drüber auf. Und da ist ja auch was dran. Bei Katar war das ja auch so, dass man da so ein bisschen kritisch mit Bauchschmerzen gesehen hat. Da gibt's also Arbeiter, die zu ganz schlimmen Bedingungen da die Stadien hochziehen müssen und wo auch Leute sterben und verdursten. Und wir gehen da halt auch nicht so drüber weg.
Aber nochmal, was wir schon sagen können, ne? Also vorher bist du Beobachter mit Unbehagen und irgendwann wirst du reingezogen, wirst zum Teilnehmer. Das ist so ein Umschalten, dem kannst du dich kaum entziehen, weil der Mensch ist ja nie nur ein rein moralisches Wesen, das dann immer da in diesem Modus bleibt, das alles bewertet. Sondern irgendwann will er in das Erlebnis rein, in diese Beziehung mit den Freunden, das gemeinsame Mitfiebern und Feiern, und sind auch immer Resonanzwesen. Und deswegen funktioniert das. Der Sog ist enorm stark.
Ja, aber ihr sagt Schutzfunktion, das klingt für mich fast wie so eine Entschuldigung. Ich sag's jetzt mal, wie es bei mir war. Vor der WM in Russland habe ich gesagt, also Russland auf keinen Fall, schon vor dem Ukraine-Krieg will ich nicht sehen. Natürlich habe ich nicht durchgehalten und vor Katar habe ich dann bei mir gedacht, ja, müsste ich jetzt eigentlich auch. Und dann habe ich es von vornherein gesagt, halte ich eh nicht durch, ich gucke einfach. Das ist doch eher Doppelmoral als Schutzfunktion.
Das ist Leidenschaft für Fußball.
Danke.
Katar ist dann, war es ja dann die Zeiten waren auch anders und es war eine andere Jahreszeit und es war kühler und man war vielleicht nicht draußen, aber irgendwie zieht es dann doch dafür. Ich glaube, es ist einfach die Lust am Fußball.
Ja, man kann sich nicht erwehren, oder? Dirk, bist du jemand, der zum Boykott aufruft und dann doch guckt oder sagst du, Leute, ich weiß eh, ich guck das, Schluss?
Ja, ich bin ja sowieso dafür, man sollte sich in seinen Widersprüchen einrichten, also Ambivalenz aushalten und man sollte nicht alles so eng sehen, aber darüber halt auch nicht komplett außer Acht lassen. Natürlich stehen so Ereignisse wie die WM in der uralten Tradition schon seit den Zeiten der Römer. Brot und Spiele, ein Stück weit wird da auch die große Ablenkung inszeniert. Und das brauchen wir aber auch für den Seelenhaushalt. Insofern ist es okay, dass da die Ästhetik vor der Ethik siegt.
Ich wollte nur, weil Dirk das so scherzhaft meinte, mit den Individuersprüchen einrichten. Das ist also psychologisch wirklich sehr zentral. Wir gehen ja eigentlich immer davon aus, dass wir, wenn wir nur tief genug gucken und lang genug hinschauen, dass wir es mit Widersprüchen im Seelischen zu tun haben. Das nur als Bemerkung dazu.
Ja, aber wenn man sich eine Marke anguckt, und die FIFA ist ja wohl eine Marke und sie besitzt ja scheinbar das wertvollste Produkt der Welt, das ist doch für so eine Firma wie die FIFA einfach genial. Alle hassen sie, aber jeder nutzt das Produkt. Besser geht's doch nicht.
Ja, aber FIFA als Marke kann trotzdem beschädigt sein. Also ich sag mal so, diese ganze Kommerzialisierung, diese Tänzchen von Infantino im Vorfeld, diese Verleihung von irgendwelchen Preisen. Also ich glaube, das ist die Strahlkraft vom Fußball, der Fußballstars, auch die Begeisterung für die eigene Nation, da mitzufiebern. Aber so eine FIFA kann schon leiden. Und so ein Image, wenn das einmal beschädigt ist, das zu reparieren, ist nicht einfach.
Ich glaube, der zentrale Mechanismus ist aber, dass den einfach die FIFA-Spitze in regelmäßigen Abständen wegwischen. So war das ja auch bei Blatter so, als er es dann heillos übertrieben hatte, kam dann einfach ein interner Putsch und dann kommen die Nächsten an die Macht. Die FIFA kann man ja grundsätzlich nicht abschaffen. Das ist nun mal der Weltfußballverband. Es wird dort auch kein Konkurrenzverband gegründet werden. Da gab es ja auch mal Forderungen für. Und die Funktion ist, dass die halt immer den Austragungsort ermitteln. Und da ist viel Bespechung im Spiel, dass sie halt die Werbezeit ausschlachten, maximal Geld anhäufen. Deswegen ja jetzt wohl so viele Mannschaften in dem Turnier. Das war ja keine Vorrunde. Das war ja eher so, dann kam dann Curaçao dann gegen Deutschland als Gegner. Eigentlich ist ja der Sinn des Turniers, dass das die Endrunde des Austragens der Fußballweltmeisterschaft ist. Also jeder Teilnehmer sollte eigentlich von der Form her auf dem Papier irgendwie eine Chance haben, Weltmeister zu werden. Aber wenn man da eben solche Länder wie Curaçao, Kap Verden oder sonst wie spielen lässt, da ging es ja offensichtlich nur ums Geld.
Also ich oute mich jetzt, ich sehe es genau andersrum. Ich war selten so begeistert von einer WM mit diesen kleinen Mannschaften, die durchaus für Überraschung gesorgt haben, siehe Kap Verde. Ich fand das großartig. Ich fand auch, es war eine Weltmeisterschaft, weil von der Welt waren die Mannschaften tatsächlich da. Und dann fand ich auch, vielleicht Dirk, siehst du das auch anders, ich fand die Stimmung auch in den amerikanischen Stadien überragend. Das war so toll, diese Videoleinwände. Also ich bin großer Fan dieser WM gewesen. Ich muss mich korrigieren.
Also ich fand's auch gut. Ich fand die Story, diese Märchen, die da dranhängen, diese Heldengeschichten. Auch als ich gelesen habe, die Schotten haben ganz Boston leer gesoffen. Die haben so eine eigene Verbindung aufgebaut. Und das war auch damals, das war doch auch die Isländer, die alle so begeistert haben, dieses kleine Volk. Also ich fand das auch gut.
Da habe ich schon ein bisschen eine andere Meinung. Ich meine, es gab Ausreißer, es gab dann ein paar, die haben dann auch für Überraschungserfolge gesorgt. Aber es gab doch viele Mannschaften auch dabei, wo klar war, das verlängert das Turnier künstlich um nochmal 10 Tage. Ich finde, dass das dann auch für die Mannschaften, die nachher wirklich weiterkommen, die wirklich Leistung zeigen können, weil sie einfach das Potenzial in den Spielern haben, auch ermüdend und erschöpfend, dass die sich noch mehr Verletzungsgefahren einholen in diesen überflüssigen Vorrundenspielen. Vielleicht bin ich da ein bisschen extrem in der Meinung. Ich finde auch, wir hatten diese kleinen Überraschungsmannschaften. Es sind jetzt, glaube ich, 48 Mannschaften gewesen, die teilgenommen haben. Und 36 hätten meines Erachtens auch gereicht. Das ist gut fürs Ego für so ein Land wie Curaçao mit 180.000 Einwohnern. Aber die haben meines Erachtens nicht wirklich so viel verloren auf einem Endturnier.
Aber nochmal auf euer Metier im Grunde zu sprechen zu kommen, wo ihr ja nun ausgewiesene Experten seid. Für uns Menschen, Brauchen wir solche Ereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft und Urlaub, sage ich mal? Das ist das, was die Menschen am meisten brauchen? Weil diese Vereinigung der Menschen zu diesem Ereignis ist ja nach wie vor gigantisch.
Ja, wir hatten ja in der früheren Folge auch schon mal drüber gesprochen. Also dieses gemeinsame Mitfiebern und Feiern, wie hatten wir es genannt, kollektiver Entlastungsraum, ist super wichtig. Und sobald der Ball rollt, kommen die Leute ja auch in die Begeisterung, in diesen eher Gänsehautmodus. Deswegen kann die FIFA fast auch machen, was sie will. Die verwaltet ja nur diesen Mythos, aber der ist viel, viel stärker. Ja. Und ja, wir brauchen das. Genauso wie der Rheinländer Karneval braucht. Nein, also eine Kultur, eine Gesellschaft braucht immer das kollektivierte Feiern. Die braucht immer Entlastungsräume, braucht immer auch mal die Gegenwelt und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist gesellschaftsstabilisierend. Das wussten, wie gesagt, schon die Römer, hat ja Dirk eben gesagt, Brot und Spiele. Ganz wichtiger Mechanismus.
Ja, aber auch da muss man sagen, ist die Frage, hat der Fußball nicht überhand genommen? Also es ist halt eben so, dass es auch zu so einer Ersatzhandlung und Ersatzreligion phasenweise wird. Wenn man guckt, wie viel das bindet und auch wie viel vielleicht man sich wünschen würde, dass mehr reingesteckt würde, auch in gesellschaftlich relevantere Themen, mehr Engagement in andere Themen. Und der Fußball ist da auch so ein bisschen wirklich in der alten Brot- und Spiele-Logik der Herrschenden, dass man solche Events schafft, um auch die Leute zu zerstreuen. Und es tut ja in solchen Transformationszeiten eigentlich mehr Not, dass sich Leute engagieren für gesellschaftliche Belange und vielleicht auch für die Themen, die in der Transformation anstehen.
Die Studie. Die Studie.
Jeder von uns kann mindestens 3, vielleicht 4, 5, 6 Werbesprüche aus den letzten Jahren, wenn nicht sogar aus den letzten Jahrzehnten, spontan zitieren. Ich leg mal vor, meine Herren. Quadratisch, praktisch, gut. Weiß sofort jeder Ritter Sport. Wie sieht's bei euch aus? Obwohl, das ist vielleicht ein Hauch witzlos, ausgerechnet euch danach zu fragen. Ihr seid die absoluten Mega-Experten. Aber ihr könntet uns ja auch gleich mitverraten mit den Sprüchen, die ihr sofort wisst, welche Werbesprüche auch nachhaltig tatsächlich funktioniert haben.
Also mir fällt ein, nichts ist unmöglich, Toyota. Das war in den 80ern, wird noch bis heute erinnert.
Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich liebe es. Geiz ist geil. Bitte ein Bit. Da weiß man, was man hat. Teilweise auch soundlos. Ich habe immer den von der Telekom im Ohr. Also da gibt's viel, was funktioniert. Und wir sehen auch, dass gerade auch in unseren aktuellen Studien die Werbesprüche erinnert werden, die aus dieser großen Zeit der Fernseh-TV-Kampagnen geprägt sind, die so dieses emotionale, starke Storytelling hatten.
Das war neulich auch nochmal ein großer Moment von dem großen Werbepapst Jean-Rémy von Matt, den ich auf einem Kongress in Zürich gesehen hatte und der gesagt hat, sag mir hier einer im Saal so einen starken Werbespot aus den letzten 5 bis 6 Jahren. Und in der Tat hat so die Qualität der Kreation abgenommen, seitdem auch so TV-Werbung ein Stück weit in der Krise ist.
Von der Funktion nochmal her, so ein guter Werbespruch, wie eben zitiert, der ist eigentlich ja so wie so ein kultureller Ohrwurm. Da gibt's manchmal mit Ohrwurmen, die auch nervige, so Seitenbacher kennt auch jeder oder Karglas oder sowas. Aber das ist mehr als nur eine Erinnerung. Das löst gleichzeitig immer so ein Ritual auch aus. Man ruft ihn ab und zugleich ein Gefühl, eine Haltung oder auch diese entsprechende Markenwelt, die da dran hängt.
Und das ist ja scheinbar auch in der Branche mittlerweile relativ klar, frage ich euch jetzt mal. Also ich kann jetzt nur den Marketingchef der Automarke Cupra zitieren. Der hat neulich gesagt, wer heute eine neue Automarke aufbauen will, kommt am Fernsehen kaum vorbei. Social Media ist wichtig, aber vor allem für den Abverkauf. Also der Mann lebt definitiv nicht in der Steinzeit, sondern der hat recht.
Ja, das sind ganz wichtige Befunde auch aus der Werbeforschung. Wir arbeiten da ja regelmäßig für den größten Werbevermarkter in der Dachregion. Das ist Screenforce, das eben Bewegtbildspots im TV diesen riesen Vorteil haben, dass sie eine lange Aufmerksamkeitsspanne an sich binden. Also im Schnitt 16 bis 17 Sekunden, während bei so einem TikTok-Werbeding oder Insta-Werbeding, da sind die Leute nur 3 Sekunden dran. Und in 3 Sekunden kann man keine Story erzählen, kann man nicht wirklich emotional tief verwickeln. Und das ist der Vorteil des TV-Spots, dass da eben auch Geschichten gebildet werden. In den Claims, die der Thomas genannt hat, zum Beispiel, wohnst du noch oder lebst du schon? Das sind wunderbare kleine Gleichnisse von IKEA gewesen mit absurden Situationen, wo man dieses Wohnen-Leben-Ding so gesehen hat. Und das ist eben das Problem, dass es Schwierigkeiten gibt, dass TV noch so ein konstantes Publikum an sich bindet wie früher. Es so etwas im Rückgang ist und hier eben eigentlich der Bedarf ist für dieses emotionale Storytelling.
Ja. Wir sehen das einfach. Die guten großen Marken, die brauchen bildhafte Formate, einfach zur Verankerung. Also warum im Seelischen, es gab mal ein schönes Buch von Professor Salber, Seelisches gibt es nur in Bildern. Also wir denken ja in Bildern, wir träumen ja nicht in Formeln oder in funktionalen Benefits, sondern es ist das Storytelling, die Emotion, der übergreifende Zusammenhang. Und TV oder das Bildhafte an sich, diese 15, 20, 25 Sekunden, die verleihen der Marke eine Größe. Und nimm jetzt mal Cupra oder eine Automarke, da geht es ja um Status, Vertrauen, Technik, Identität, Zukunftsversprechen. Du willst es ja auch sinnlich mitempfinden können und so. Und da sind diese performanceorientierten Kanäle dann halt manchmal zu wenig. Die funktionieren als Reminder für einen Nachkauf oder so. Aber letztlich, das ist ja gerade das Dilemma, deswegen werden so viele Spots ja nicht mehr erinnert, weil die große Fläche für die Bildinszenierung fehlt. Und nimm doch mal das Beispiel im Kino. Die Leute gucken ja echt gerne Werbung im Kino. Das ist Teil, das ist natürlich auch eine Einstimmung auf den großen Film. Aber das sind ja auch kleine Filme in sich. Wir sagen immer, das sind so Sekundenwelten, in denen was wachgerufen wird. Und das brauchst du für so eine emotionale Markenverankerung.
Aber weil du gerade Kino sagst, ich erinnere mich noch gut an die berühmte Cannes-Rolle. Das war immer ein Ereignis. Genau. Wenn man dann um Mitternacht diese Cannes-Rolle gesehen hat mit den prämierten Spots, das war großartig. Aber ist die Zeit vorbei? Geben sich die Leute keine Mühe mehr mit den Spots? Oder ist das irgendwie ein Trend? Warum gibt's das nicht mehr?
Also es ist sicherlich so, dass die Werbeagenturen in früheren Zeiten da höher getaktet waren, mehr darauf geeicht waren, diese wirklich guten TV-Spots zu produzieren. Also hat eine große Agentur bis zu 20 großer Produktionen gehabt im Jahr mit einem Budget von 5, 6, 7 Millionen allein für die Produktion. Und dann wurde das halt auch ausgestrahlt, wirklich jahrelang in hoher Taktung. Das war eine quasi Monopolisierung des Werbemarkts mit TV und mit diesen großen Spots. Die Zeit ist halt vorbei, weil man eben nicht mehr so viele Leute hat und nicht mehr alle Zielgruppen, die jungen Zielgruppen sind weg. Das ist schwierig, die im linearen TV zu kriegen. Das kommt jetzt über Streaming ein bisschen wieder, aber es ist schwierig. Und da hat sich die Werbekultur sehr stark auf Social verlagert zwischenzeitlich oder direkte Internetwerbung und diese Themen. Und da ist ein bisschen auch eine Kultur verloren gegangen.
Ja, ist wichtig. Die kulturelle Einbettung, die Gewichtung des Ganzen. Natürlich, wir diskutieren seit vielen Jahren Social und Performance Marketing und so weiter. Es wird wiederkommen, aber die jungen Leute haben es auch abtrainiert, die kaum noch TV gucken. Im Streaming zahlst du dann eher, weiß nicht, 2-3 Euro mehr für dein Abo und bist werbefrei. Auf YouTube kannst du wegklicken nach ein paar Sekunden. Also da müsste man auch überlegen, es ist ja im Sinne letztlich der Markenindustrie, da wieder was zu finden, wo Bilder vermittelt werden können.
Also nochmal auf den Punkt, was ist jetzt die mediale Eigenheit des Spots? Also der Spot ist im Grunde so ein Kurzfilm oder ein Kurzkinofilm, wo man ein Setup hat, wo man Wendungen, Plot-Twists hat und am Ende oder durch das Ganze hindurch ist die Marke immer die Lösung. Und das ist ein Punkt, den kann kein anderes Medium in der Art erreichen.
Also ist eure Empfehlung jetzt ernsthaft, wenn ich eine neue Marke auf den Markt bringen will, neues Produkt, komme ich um Fernsehen nicht drumherum, wenn ich es ernst meine?
Wäre ein guter Baustein.
Es ist ja so, dass ein Stück weit das Streaming durchaus auch die klassische Free-TV-Funktion verlängert. Das heißt, in Netflix, Amazon Prime und anderen hat man ja die Auswahl, ein Abo zu nehmen, werbefrei oder ein Abo, was ein paar Euro günstiger ist und dann guckt man die Werbung mit und die kommt dort auch nicht so aggressiv und hochfrequent wie in Free TV. Aber da haben die Bewegtbildspots einen weiteren Kanal gefunden, der hier auch die Story, die Legacy von Spots in der Medienwelt weiterführt.
Aber da muss ich tatsächlich sagen, das macht mich nachdenklich, was ihr gerade gesagt habt, dass da so ein bisschen Kultur auch in der Werbung verloren gegangen ist, also dieses Know-how, wie man so einen Werbespot für Bewegtbild macht, weil die Spots, die ich teilweise beim Streaming sehe, Die sind so schlecht gemacht, dass da die Mundbewegungen zum Teil nicht stimmen, dass du denkst, ist das eine KI-Stimme? Ist es mit KI die Bilder produziert? Das ist grauenhaft zum Teil und wirklich enttäuschend. Wird es denn nicht irgendwann mal wieder einen Trend geben, dass jemand sich richtig Mühe gibt? Ich meine, während der WM, vielleicht habt ihr den Spot gesehen mit Nike und Mbappé und mit Zlatan Ibrahimovic und Kim Kardashian, Ted Lasso war in dem Spot. Das war wirklich so die gute alte Zeit.
Ja, das ist auch so, dass gut gemachte Spots brauchen Produktionsaufwand. Und da ist seit Jahren eben der Sparstift, der Rotstift am Ruder. Ja, gerade mit dem Verweis darauf, geht doch jetzt alles mit der KI, geht doch alles jetzt ganz schnell und so weiter, dass da nicht die Qualität kommt.
Haben wir verstanden. Also TV extrem wichtig nach wie vor. Wie sieht's denn in den anderen Mediengattungen aus? Also Social Media kommen wir jetzt nicht drum rum, darüber einmal zu sprechen.
Also die anderen Gattungen haben auch alle ihre großen Stärken mit einer anderen Zielstellung. Also bei Social Media wissen wir ja, man muss Social Media einsetzen, sonst erreicht man Gen Z überhaupt gar nicht mehr. Also alle in der Altersgruppe 16 bis 30, kann man jetzt sagen. Und der Hintergrund ist, dass Social Media da das Leitmedium ist in der Alltagsverwendung. Die sind ständig auf Insta oder TikTok. Hier ist auch die große Chance bei Social Media mit viralen Dingen, dass auf einmal irgendwo ein Meme ist, das finden alle geil und dann wird das endlos gepostet. Und dann sehen wir auch in der Beratung der Kunden, auf einmal hat da ein Influencer TikTok 5 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen Klicks gemacht mit einem Mini-Produktionswert und dann sind natürlich alle glücklich. Sowas könnte man in TV nicht erreichen.
Ja, und du hast das Niederschwellige. Du wirst ja Teil dieser ganzen Abfolge von Videos, die man sieht. Und dann mischt sich quasi die Werbung so unter und hat dann eine Funktion.
Out of Home, so nennt sich ja neumodisch so die Plakatwerbung. Das sind ja jetzt auch digitale Displays. Ist auch so ein Gewinner unserer Zeit. Also da hat man zwar wenig Bewegtanteil, also man sieht nicht so komplette Filme, aber der große Vorteil ist, Out of Home ist das Gegengift zu der fragmentierten Mediengesellschaft. Also wenn du so eine Werbung hast von Rittersport am Hauptbahnhof, vielleicht so an den Treppenstufen mit den verschiedenen Tafeln, könnte jetzt auch ein anderer Anbieter sein, war jetzt ein bisschen Schleichwerbung. Also da ist gesagt, im Grunde kommen alle aus jedem Teil der Bevölkerung in den Bahnhof. Das heißt, diese Orte sind die zentral verbindenden Orte und eine fragmentierte Medienkultur, wo jeder in der eigenen Bubble hängt bei Social Media, bei YouTube, bei den Streaming-Sachen, dort werden sie alle zusammengeführt. Das sind halt diese öffentlichen Deklamationen, die dann auch auf den Hauptplätzen, also Plakatflächen auf den Hauptplätzen der Städte, sind stark umkämpft, da drauf zu kommen, die City Lights. Deswegen boomt gerade diese Kategorie auch.
Und du kannst da die Marke damit zu so Hero of the Town machen und das entsprechend verankern. Das eignet sich auch für ikonografische Fotografie und bestimmte Dinge. Also es funktioniert gut.
Aber nochmal eine Nachfrage zur Toleranz der User, der Nutzer, der Kunden. Ich lese immer, dass Menschen der Werbung zum Beispiel in Podcasts sehr, sehr offen gegenüberstehen, während sie bei anderen Medien eher ein vernichtendes Urteil wählen. Also wie wichtig ist die Werbung in bestimmten Kanälen und wo ist die Toleranz der User im Sinne von, das nehme ich überhaupt wahr oder ich klicke es gleich weg, will ich nicht?
Ja, Werbung in Podcasts ist ja auch ein relativ junges Phänomen. Podcasts stehen ja dafür, dass man da fast so Vertraute hat. Also hoffentlich auch unsere Hörer hier, wenn die uns jetzt mehrmals gehört haben, dann sind wir da so die netten Marketing-Onkels, denen man gerne zuhört. Es gibt dort dieses natürliche Vertrauensverhältnis zu diesen Stimmen. Und oft ist das ja sogar, dass in den Podcasts die Moderatoren selber die Werbung auch sprechen. Also dann sozusagen selber auch dahinter stehen. Das kann dann natürlich manchmal auch ein bisschen ein Stilbruch sein und ein bisschen schräg rüberkommen. Also es ist ein besonderes Verhältnis.
Gab es doch vor einigen Wochen die heftige Debatte Steingart und Robin Alexander, Dagmar Rosenfeld genau ja. Zu dem Thema. Ist es legitim oder nicht? Aber dieses, was wir auch hatten bei den Influencern, also diese Nähe, diese Authentizität, das ist so ein Brückenschlag, das funktioniert. Und heute, also nochmal, Wir haben ja das Riesenthema, wie verteilt sich unsere Aufmerksamkeit, die Reize, die auf uns aufprasseln, das ist ja mittlerweile so viel. Und am Ende kannst du auch sagen, die Werbung muss einfach gut sein. Du hast eben auch mal gesagt, einige Sachen sind schlecht gemacht. Wenn die Werbung gut ist, findet die sich idealerweise auch einen Weg in unsere Köpfe und bleibt dann hängen. Aber das ist auch natürlich ein Beleg aus der Wissenschaft. Du musst auch heute dranbleiben. Also du brauchst schon auch einen gewissen Werbedruck, sonst funktioniert das nicht.
Es gibt so eine Verschiebung weg von der Kreativität zu diesem, sag ich mal, einfachen Holzhammer. Wir alle kennen ja Karglas, repariert Karglas, tauscht aus. So penetrant sein, sich eintrichtern, das ist auch zum Beispiel ein häufiges Muster in der Radiowerbung, weil die wissen halt, die Leute hören gerne Radio auf dem Weg zur Arbeit und da schalten sie auch das Radio nicht notwendig ab, weil das ist so ein bisschen die Tageslaufgliederung und die Nachrichtenzeit ist so eine Markierung, wo stehe ich jetzt so auf meinem Weg zur Arbeit, welche Radiostunden, da kommt immer der Werbeblock als notwendiges Übel und dann wird dann auch ein bisschen mit dem Holzhammer die Werbebotschaft auch reingetrichtert. Und hier sehen wir halt, dass auch in der Werbewissenschaft das Attention-Thema und Hauptsache auf dem Schirm sein, das hat ein bisschen Übergewicht genommen. Wir sind ja auch da engagiert in der werbewissenschaftlichen Gesellschaft und forschen da auch mit. Und jetzt kommen mehr so Themen wie Meaningful Attention. Also Aufmerksamkeit muss auch für die Leute dann nachher auch einen Sinn ergeben. Sonst bringt das nichts, wenn man denen nur die Aufmerksamkeit raubt. Also wir kommen vielleicht zurück zur Kreativität.
Und da möchte ich jetzt zum Schluss nochmal ein positives Fernsehbeispiel nennen für einen Spot. Nicht nur Nike hat Werbung gemacht während der WM, sondern auch Trade Republic und sie hatten Brad Pitt. Brad Pitt hat in dem Spot kein einziges Wort gesagt. Er sitzt nur an einem Tisch und guckt in die Kamera, wie Brad Pitt halt guckt. Sieht fantastisch aus. Und da muss ich sagen, die Idee, dass der nichts sagt, sondern nur in die Kamera, fand ich ziemlich genial. Also es besteht vielleicht doch Hoffnung.
Ist auch super gewesen. Hat mich auch super gefreut.
Die Marke. Die Marke.
Wir sind inzwischen bei Folge 10 und wenn ich richtig nochmal in die Unterlagen geguckt habe, haben wir bisher noch nicht ein einziges Mal über Essen gesprochen und das holen wir heute nach. Ihr habt nämlich AI-Food-Personas entwickelt. Das klingt ja erstmal total theoretisch und vielleicht denkt der eine oder andere, oh Mann, jetzt wird auch noch meine Pizza mit KI erstellt. Also, was ist das und was kann dieses Tool und braucht jedes Restaurant mittlerweile AI-Food-Personas von Thomas und Dirk?
Ja, die AI-Food-Personas sind jetzt auf so einem generellen Level typische Konsumenten und welche Einstellungen sie zur Ernährung haben und wie sie bestimmte Ernährungstrends sehen. Und wir spezifizieren sie nach Kundenanforderungen genau auf eine einzelne Marke. Und dann werden daraus Schokoladen-KI-Konsumenten oder es werden daraus Gastronomie-KI-Konsumenten. Der Vorteil des Verfahrens ist, man hat dann sozusagen die Art und Weise, die Stimme des Konsumenten mit am Tisch, wenn man als Marketingperson so Entscheidungen treffen muss. Also die Internetagentur kommt mit einer neuen Webseite oder man hat einen neuen Claim und Slogan oder man hat wie bei L'Osteria, die sind jetzt nicht Kunde von uns, aber sind ein prominentes Beispiel von einer erfolgreichen Systemgastronomie-Marke. Man hat da vielleicht eine neue Pizza, die man den Leuten servieren will.
Aber ohne, dass ihr jetzt Betriebsgeheimnisse von euren Kunden verratet, gebt doch mal Beispiele dafür, was diese Personas so zum Beispiel zum Essen sagen.
Mache ich sofort, Marze. Nur eine Sache, was können wir damit machen? Alles rund um Marke, alles um die Customer Journey, um die Touchpoint. Wir haben das jetzt ausgenutzt für einen Kongress, Digital Restaurant Days vom Deutschen Fachverlag, von Food Service, war ein tolles Event. Wie erleben die zum Beispiel jetzt den Einsatz von Robotik und KI in der Gastronomie? Und das ist natürlich klar, du kannst das einsetzen, wenn es Reibung mindert, das Erlebnis erhöht, aber nicht, wenn da irgendwie so eine künstliche Störung reinkommt. Und wir können jetzt zu Innovation, zu Markenthemen, zu Broschüren, zu Kommunikation, zum Social-Media-Auftritt, zu all diesen Fragen, die sich jeder Marketier täglich stellt, können wir 24/7 mit den KI-Personas kommunizieren und mit denen ins Sparring gehen.
Ich habe jetzt auch noch ein ganz konkretes Beispiel, der Dubai-Trend in den Lebensmitteln, also Pistazien. Da hatten wir jetzt einen Anbieter, ich kann jetzt nicht mehr verraten, aber da haben die Zwillinge dann endgültig gesagt, lass das sein mit Dubai. Wir wollen hier keine Dubai-Variante, das passt nicht zu dem, wie wir die Marke erleben. Das ist zu viel Trittbrettfahrerei und bringt auch keine wirkliche Produktneuerung ins Spiel.
Brauche ich als Restaurantbesitzer, als Gastronom in Zukunft noch Bauchgefühl oder sagt ihr, dein Bauchgefühl wird immer wichtig sein, aber nicht mehr ganz so wichtig?
Das Bauchgefühl wird immer wichtig sein, aber es ist ganz toll, dass man das jetzt um reale Kundenstimmen erweitern kann. So wie Thomas sagte, das steht dann den Marketeers rund um die Uhr zur Verfügung. Wir hatten schon jetzt Kunden, die hatten eine tolle Idee für eine Innovation und haben sich direkt an den Rechner gesetzt und das direkt in der Fokusgruppe mit unseren Food-Zwillingen weiter diskutiert. Also das erleben wir jetzt als Neuerung, dass das Marketing durch die KI-Möglichkeiten schneller wird, gründlicher wird und mehr auch Checks hat mit den Kundenstimmen.
Also Marze, in der Formel, du hast jetzt dann weiterhin vielleicht dein Bauchgefühl, aber jetzt mit einem wesentlich besseren Radar und das funktioniert. Also Daten geben dir die Möglichkeit, natürlich die Erlebnisse noch besser für die Kunden zu gestalten. Und wir haben das hier jetzt besonders gemacht. Wir haben natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Erfahrungen, unzähligen Initiativstudien mit der Foodbranche und gerade bei der Systemgastronomie. Die haben ja nicht immer diese riesen Budgets für die großen Konzerne. Und da bieten wir halt dieses System, diese Plattformen, die man sich einklinken kann, die man nutzen kann. Und das wird sehr gut angenommen. Und es wird natürlich, das muss man auch dazu sagen, ständig aktualisiert, wenn Trends kommen, wenn neue Dinge hinzukommen, wenn Veränderungen da sind, jetzt auch diese rasante KI-Entwicklung innerhalb der Gastronomie. Das wird dann unseren Zwillingen nochmal in der Stufe antrainiert. Also die sind immer dann auf dem neuesten Stand.
Und dann erzählt uns doch mal, was heutzutage einen guten Restaurantbesuch ausmacht. Ich meine, das Essen muss schmecken, schon klar. Die Atmosphäre, der Service oder aber, was man ja auch immer öfter beobachtet, dass Restaurants oder Restaurantketten eine Geschichte erzählen. Also L'Osteria, der Name ist ja schon gefallen, ne? Diese berühmte Geschichte, dass früher die Bestellung, die war nicht im gleichen Raum oder nicht im gleichen Gebäude, die Küche, und dann musste man die Bestellung immer durch so ein Kellerfenster schmeißen. Das ist ja etwas, was bei mir hängen bleibt. Geht's ohne noch oder ist das ein elementarer Bestandteil?
Also was wir schon beobachten jetzt in den letzten Jahren, es ist weniger so die Masse, mehr die Bedeutung. Die Gäste gehen ja auch bewusster aus. Und es muss dadurch viel mehr auch ein Erlebnis sein. Das muss emotional klar sein, das muss relevant sein. Deswegen funktionieren so austauschbare Konzepte nicht mehr so gut, weil auch dieses Essen, dieses Genießen, dieses Treffen mit Freunden, das hat dann in so einer Zeit wie heute eine seelische Funktion, die Belohnung, das Zusammenkommen, das Verbindende. Und das ist gerade in so einer Zeit der Sinnsuche, wird der Gastronomiebesuch auch zu so einem Identitätsangebot. Das ist immer auch letztlich so eine Alltagsregulation.
Ja, und was zählt, du hast es schon angesprochen, ist eben die Stimmigkeit des Gesamterlebnisses. Und da hat die Systemgastronomie bestimmte Vorteile und da ist L'Osteria auch so ein schönes Beispiel dafür. Denn das Essen gehen, das Ausgehen, das ist wie so ein kleiner Urlaub vom Alltag. Also, dass man da in andere Welt eintaucht. Also, die Lieblingspizzeria, die man da um die Ecke hat, das ist wie so ein kleiner Trip nach Sizilien oder Neapel, wo man dann eben mit diesen Stimmen begrüßt wird. Das Interieur ist so und das ist dann das Erlebnis. Und es fällt diesen Einzelgastronomien, die sind so unter Druck, immer schwerer, dieses stimmige Erlebnis aufrechtzuerhalten. Und da hat die Systemgastronomie den Vorteil, dass die noch mehr Event veranstalten, noch mehr auch um die Dekoration, das noch entschiedener machen, auch sich alle möglichen Tricks ausdenken. Ich glaube, es ist bei der L'Osteria mit diesen großen Pizzen, die da geliefert werden, die immer über den Tellerrand rausgehen, mit so vielen kleinen Clues, die sich da auch überlegt haben, dass sie eben dieses Gesamtgefühl, ich bin an einem anderen Ort, ich bin im einzigartigen Ort. Das ist auch das Paradox gewissermaßen dieser Systemgastronomie, dass man dann L'Osteria dann auf einmal überall sieht und diese Einzigartigkeit sich doch so gut reproduzieren lässt.
Aber dann sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, Vapiano hätte eure AI-Food-Personas gut gebrauchen können, weil es ist so eine Systemgastronomie, die super angelaufen ist. Jetzt sind sie weg.
Ja, die hätten die gut gebrauchen können. Aber ich war da auch 2-3 Mal, mich hat das lange Anstehen immer genervt.
Siehst du?
Also da zahlst du dann auch viel für deine Pasta und stehst dann noch wie in der Kantine rum. Also das hat, glaube ich, nicht so gut gepasst. Da muss man auch immer gucken, wie verändern sich die Trends. Wir haben ja jetzt zum Beispiel große Trends auch in der Gastro, ist Sharing, das ist Customization, Das ist das große Thema Health, was eine Rolle spielt. Und natürlich Neudeutsch Nostalgia, also wo man Sicherheit des Bekannten mit der Spannung des Neuen letztlich verbindet und so. Und wenn du unsere KI-Personas hast, die Food-Personas, dann kannst du das halt ständig sparen und entsprechend integrieren und aktuell halten.
Aber wenn ich euch richtig verstehe, eine Fokusgruppe kann ich mir mit euren AI-Food-Personas eigentlich sparen, die Marktforschung vielleicht nicht oder doch? Wo geht der Trend hin damit?
Wir haben neue hybride Formen. Also die Zukunft der Marktforschung wird sein, dass du weiterhin sehr, sehr gute empirische Daten brauchst und dass du die aber mit synthetischen Daten ergänzt. Oder auch die Entwicklung unserer Personas, die fallen ja nicht vom Himmel, das ist nicht irgendein LLM oder so, sondern die sind natürlich basierend auf extrem viel jetzt tiefen psychologischen Know-how der letzten Jahrzehnte. Das kannst du auch nicht einfach kopieren. Nein, du brauchst es schon noch. Ist die Frage, wie viel? Und wir haben ja immer bei uns das Thema, dass wir das auch nutzen, weil wir damit schneller zu einer Exzellenz kommen. Ich kann anders iterieren. Ich mache vielleicht auch mal eine initiale Forschung, weil ich brauche das. Aber ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Konzept entwickle, eine Neuerung, eine neue Speisekarte, wenn ich überlege, weiß ich, soll ich künftig Roboter einsetzen? Ich kann das immer wieder optimieren, testen, optimieren. Und das ist das Neue, das Besondere, was wir da schaffen.
Und ich komme schneller an die Daten.
Genau.
Ja, so die KI-Methodik erhöht die Reichweite der Marktforschung. Also früher wurde dann mal so eine Fokusgruppe gemacht und da wurde das vielfach ausgefringt, so wie so ein Waschlappen. Kann man da noch irgendwas rausholen? Was haben die denn damals gesagt in der Fokusgruppe? Können wir das auf unsere Frage hier nochmal übertragen? Jetzt macht man eben die Fokusgruppe, verlängert sie in die KI-Zwillinge und die KI-Zwillinge können sich dann auch mal Videos angucken von dem, wie es im Restaurant zugeht und da auch richtig sagen, wie finden sie diese Aufenthaltsqualität in der Gastronomie. Also technologisch ist da unglaublich viel möglich, was mit KI auch schon geht.
Um jetzt nicht den Gastronomen Unrecht zu tun, aber es klingt für mich, so wie ihr das gerade berichtet, dass in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, sich zum einen die Gastronomie unglaublich professionalisiert hat, also nochmal einen richtigen Schub in Richtung Profi gemacht hat, wie man es richtig macht, wie man vielleicht ein Shampoo macht oder ein Auto baut. Und auf der anderen Seite, es wird immer mehr Freizeitindustrie. Es geht nicht mehr einfach nur darum, irgendwas zu essen.
Ja, das stimmt sicherlich. Wie gesagt, das ist auch ein Teil des Eventkonsums, der immer wichtiger wird. Da geht's halt auch gar nicht nur um Status, also die Statusdimension der Restauration. Das decken ja so die Sterne-Restaurants ab. Das muss eine gute Basisqualität haben mit ein paar Highlights. Aber im Wesentlichen ist man da wegen der Atmosphäre. Und dass man dort eben in eine Stimmung gebracht wird wie eine kleine Auszeit vom Alltag.
Absolut. Nicht nur Konsum, sondern auch etwas erleben, wo dann die Seele was von hat, ne? Also wo man berührt wird. Deswegen funktionieren auch manchmal Konzepte, die so kleine Unvollkommenheiten oder so Ursprungsgeschichten, die man nacherzählen kann. Manchmal sind das auch schräge Details, die dann vielleicht eine Glaubwürdigkeit haben, weil sie auch gegen dieses komplett Glatte manchmal anarbeiten.
Der Trend kommt ja auch aus den USA. Da gab es schon in den 70er Jahren so, ich erinnere mich da an Reisen nach Kalifornien, Anderson Pea Soup. Das war so nach Andersons Märchen ausgestaltet mit einer Windmühle. Da waren die Kellner auch gestaltet wie die Märchenfiguren. Oder der In-N-Out-Burger, das ist auch ein einziges Event. Oder bis hin zu In-Cafés in Manhattan, wo alle Leute auf Schaukeln sitzen, so Kinderschaukeln und damit Pudding gefüttert werden vom Personal. Also es gibt dort keine Grenzen in der Fantasie und die Trends kommen eigentlich weiterhin auch vielfach aus Amerika, interessanterweise.
Zum Schluss noch an euch beiden die Frage, was ist denn euer Lieblingsrestaurant? Und jetzt sagt bitte nicht, ihr geht immer zum kleinen Italiener bei euch in der Straße mit der karierten Tischdecke aus Plastik.
Also bei mir ist es eine griechische Taverne auf Zypern mit einer karierten Tischdecke.
Ja, aber gehört dazu, oder? Und bei dir, Thomas? Burger King mit den Kindern. Immer Drive-In auf dem Weg in Urlaub.
Meckes. Nee, ja. Aber die Kinder lieben es, ne? Ja. Wie im Claim beides. Die freuen sich immer, die sind auch im Alter. Ich lasse das auch gerne zu. Zu besonderen Events gehe ich auch gerne mal in die Sterne-Gastronomie, weil ich die Inszenierung sehr mag. Auch die Handwerkskunst, aber es sind dann schon die urigen Sachen. Wir hatten zum Beispiel am Rathenauplatz in Köln immer einen wunderbaren Südamerikaner, da habe ich immer Medallones gegessen. Also das liebe ich schon, wenn es Charakter hat, Eigenständigkeit, wenn die Besitzer vielleicht auch anwesend sind, wenn du Geschichten hast. Das ist das, was mich dann reinzieht.
Könnt ihr euch freimachen von eurem Job, wenn ihr im Restaurant sitzt? Oder denkt ihr auch immer, oh, das könnte man aber noch besser machen, ihr müsst jetzt nur mal schnell eingeben?
Nee, das kann ich.
Könnt ihr abschalten?
Ja, wir können abschalten.
Ich kann abschalten. Spätestens auch nach dem ersten Glas Wein. Aber es kommt dann schon vor, dass man dann, wenn man dann länger da sitzt und dann wieder die Analysen kommt, nein, also man ist nie natürlich nie ganz frei von. Wir gucken natürlich immer drauf, aber du kannst auch nicht immer nur die Psychologenbrille aufhaben.
Problem ist, wenn wir zusammen essen gehen, Marcel.
Oh Gott.
Was Gott sei Dank häufiger vorkommt.
Ja, sehr gut. Ja, sehr spannend. Also, erstmal euch guten Appetit beim nächsten Besuch in eurem Lieblingsrestaurant. Und ich kann nur sagen, ich habe mir auf jeden Fall heute gemerkt, in seinen Widersprüchen einrichten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also euch beiden vielen, vielen Dank für heute natürlich. Und die nächste Folge kommt am 5. August. Tschüss ihr beiden.
Ciao und schönen Sommer noch.
Auf Wiederhören.
Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.